Okay. Keine Ahnung. Weiß nicht, was Gott damit machen will. Ich mach weiter im Markus. Wir sind in Markus 10 angelangt. Andreas hat letzte Woche bis Vers 45 gemacht und wir lesen heute 46 bis 52. Die Heilung des blinden Bartimäus. Markus 10, 46 bis 52. Und sie kommen nach Jericho, und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus auf dem Weg. Danke, Vater, für dein Wort, was du uns gibst. Danke, dass du sprichst, dass du ja, genau wie damals auch heute noch sprichst, zu unseren Herzen uns erreichen kannst. Ich bitte, dass dein Wort in unsere Herzen eindringt, dass du Veränderung schenkst, da wo wir sie brauchen, Orientierung, Klarheit, Korrektur, dass dein Geist hier heute Morgen wirkt. Amen. Wir werden das 10. Kapitel vom Markus-Evangelium heute abschließen. Und danach, also ab Kapitel 11, geht es dann mit der Karwoche weiter. Also Markus verwendet 10 Kapitel für die 3 Jahre von Jesus und dann 6 Kapitel für die eine Woche. So vom Größenverhältnis her. 10 Kapitel für 3 Jahre, 6 Kapitel für eine Woche. Himmelfahrt war ja dann nochmal 40 Tage nach der Auferstehung. Das kommt auch am Ende von Kapitel 16, aber das ist nur ganz wenige Verse. Also die 6 Kapitel sind eigentlich wirklich komplett diese Karwoche und alles andere davor ist so im Vergleich Zeitraffer natürlich. 10 Kapitel in 3 Jahren, 6 Kapitel eine Woche. Und wir sind jetzt quasi am Ende von dieser Schnelldurchlaufphase, von diesen 3 Jahren im Schnelldurchlauf, die letzte Geschichte. Und ich weiß nicht, so welchen Einfluss der Markus hatte, als er das Evangelium geschrieben hat. Das ist ja von Gottes Geist inspiriert, wie die ganze Schrift. Ne, ob er quasi so einen gewissen Einfluss hatte oder komplett vom Geist so geleitet ist, was an welcher Stelle kommen sollte. Der eigentliche Autor ist ja Gott. Und es ist interessant, was quasi am Ende von dieser Schnelldurchlaufphase kommt, bevor es in diese Detailphase reingeht. Die 6 Kapitel über die letzte Woche. Die letzte Leidensankündigung ist schon durch. Das haben wir letztes Mal gehabt. Er hat nochmal gesagt, was jetzt eigentlich kommen wird. Es kommen jetzt nicht mal nochmal irgendwie Instruktionen an die Jünger: Achtung, jetzt geht's los, jetzt kommt diese heiße Phase, jetzt kommt diese letzte Woche. Nicht irgendwie ein Kick-off-Meeting, jetzt setzen wir uns nochmal zusammen und dann geht's los. Nee, es kommt eine Heilungsgeschichte an dieser Stelle. Eine Heilungsgeschichte, wie wir sie schon oft hatten. Also wirklich, wir hatten schon viele Heilungsgeschichten in den letzten Predigten. Da eine Heilung, da eine Dämonenaustreibung, da ein Naturwunder. Viele Heilungsgeschichten und jetzt nochmal eine. Was war das erste Wunder von Jesus im Markus-Evangelium? Wer weiß es noch? In Kapernaum, Austreibung eines unreinen Geistes, Markus 1, 23. Das zweite Wunder war dann Heilung der Schwiegermutter von Petrus, 1,30. Und generell das erste Wunder, das wisst ihr aber, was in Markus nicht beschrieben ist. Wasser zu Wein, Hochzeit zu Kana, genau. Das erste Wunder in Johannes 2 beschrieben. Und dann hatten wir wirklich viele Wunder, eine ganze Reihe von Wundern. Und weil wir schon so viele hatten, fällt uns sicher was Besonderes auf bei der Geschichte von heute. Was fällt einem sofort auf, wenn man die Geschichte liest? Geht nicht um Sünde? Markant für mich war, der Typ hat einen Namen. Sonst heißt immer der Lahme, der Blinde, der Taube, der... Und der hat einen Namen, der heißt Bartimäus. Und er hat nur bei Markus hat er einen Namen. Bei Matthäus 20 ist auch die Geschichte, das sind zwei Blinde, haben keinen Namen. Lukas 18, ein Blinder, hat auch keinen Namen. Bei Markus hat er einen Namen. Er heißt Bartimäus. Das Markus-Evangelium ist ja für Christen geschrieben eigentlich, also nicht für Juden. Und es könnte so sein, dass der Leserkreis, dass quasi im Leserkreis der Bartimäus ein Begriff war, dass der bekannt war. Vielleicht war er sogar dort, dass quasi das wichtig war für den Markus, den nenne ich beim Namen, denn das war der Bartimäus. Der sitzt immer da hinten. Könnte sein. Bartimäus heißt auf Aramäisch Sohn des Timäus. Bartimäus. Also das ist ein weiterer Beleg dafür, dass das Markus-Evangelium für Heiden, nicht Juden, geschrieben wurde. Denn sonst hätte man nicht schreiben müssen, Sohn des Timäus, Bartimäus. Das ist doppelt. Ne? Hätte man auch nur sagen können, Bartimäus. So ähnlich wie Barnabas, Sohn des Nabas, Barbara, Sohn des... Na, Spaß. Barbara ist griechischer Name. Namen sind wichtig in der Bibel. Auch eure Namen sind wichtig. Was ist das Wichtigste am Namen, an eurem Namen? Bedeutung? Noch viel wichtiger ist, dass er im Buch des Lebens geschrieben steht. Erwischt. Offenbarung 21, 27. Und es wird niemals jemand in sie, in das neue Jerusalem, hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Nur die Namen, die im Buch des Lebens geschrieben stehen, die kommen ins neue Jerusalem. Das ist das Wichtigste an euren Namen, dass sie in diesem Buch drin stehen. Und wer sich da nicht sicher ist, dass sein Name in diesem Buch steht, der darf gerne heute diesen Tag nutzen, es festmachen, sich eintragen lassen in dieses wichtige Buch, dass euer Name dort steht. Das ist das Wichtigste an eurem Namen. Im Buch Ruth, da haben wir ja vor einigen, ich glaube schon Jahre her, die Zeit vergeht, durchgepredigt durch das Buch Ruth. Und da war es auch so wichtig, diese Namen und wer hat einen Namen und welche Bedeutung haben die Namen. Und der Boas, der hat einen Namen in der Geschichte von Ruth. Und der Blutsverwandte, der eigentlich die Ruth hätte lösen sollen, der hat keinen Namen. Der hat keinen Namen und er hat es quasi versäumt, in diese Reihe reinzukommen, David bis Jesus. Die Chance wäre da gewesen, er hat keinen Namen, der Boas hat einen Namen. Nicht immer bedeutet es, dass wenn der Name in der Bibel genannt wird, dass er auch im Buch des Lebens steht. Die Bibel ist natürlich auch ein Buch des Lebens, aber nicht das, was da gemeint ist. Also wenn der Name in der Bibel steht, heißt es nicht automatisch, dass derjenige im Himmel ist, errettet ist. Es stehen auch viele böse Menschen mit Namen erwähnt. Aber eine Besonderheit in der Geschichte ist es schon, dass der Bartimäus mit Namen genannt ist. Der Mann heißt Bartimäus. Und dieser Mann sitzt am Weg und hört eine Menschenmenge. Es steht in Vers 47, als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Also wahrscheinlich hat er schon was von Jesus gehört. Vielleicht saß er deswegen da am Straßenrand. Wahrscheinlich hatte er niemanden gehabt, der ihn zu Jesus hätte führen können. Und er schreit: Jesus, Sohn Davids. Sohn Davids heißt, David war König, Sohn Davids, also er ist der verheißene König. Sohn David heißt König. Erbarme dich. Das ist dieses Kyrie eleison. König, hab Erbarmen. König, erbarme dich. Kyrie eleison ist griechisch. Also das hat er wahrscheinlich nicht geschrien, aber das ist dieser Ruf. Kyrie eleison. Und die Leute um ihn rum gebieten ihm, in Vers 48, es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ich habe mir sagen lassen, der Volker kann das sehr schön brüllen, das für seine Kinder sehr eindrücklich ist. Voller Inbrunst hat er gebrüllt: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Der hat ja nichts gesehen, ne? Der saß da am Weg, hat nichts gesehen. Und ich schätze, da war eine ganze Menge mit Jesus unterwegs, wie es öfter mal der Fall war. Und er wusste jetzt nicht, ist der Erste, der vorbeiläuft, Jesus, oder der Letzte, oder in der Mitte. Ich schätze mal, er hat von Anfang bis Ende einfach durchgebrüllt, in der Hoffnung, dass er gehört wird. Und damit hat er die Leute um sich herum verärgert. Die sagen zu ihm, er soll ruhig sein. Du nervst, Jesus ist schon lang vorbei, sei ruhig, sei ruhig. Es gibt genug andere, die auch Heilung brauchen, sei ruhig. Jesus hat jetzt Wichtigeres zu tun, der geht nach Jerusalem und du machst hier so ein Geschrei. Sei ruhig, ich höre nicht, was er sagt. Sei ruhig, brüll ich mir ins Ohr, sei einfach ruhig. Aber der Bartimäus schreit weiter, lässt sich nicht abbringen. Vers 49, und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Auf einmal hört Jesus ihn, Jesus bleibt stehen und lässt ihn zu sich bringen. Bartimäus wirft seinen Mantel weg. Also wenn er nicht geheilt wird, dann hat er ein Problem, ne? Dann muss er nachher als Blinder seinen Mantel wieder suchen, wo er ihn abgelegt hat. Also er ist voller Hoffnung, dass er geheilt wird, sonst ist sein Mantel weg. Und er kommt zu Jesus, voller Hoffnung. Vers 51, und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Er spricht Jesus mit Rabuni an, das heißt Lehrer oder Meister. Manche Kommentare schreiben, dass es quasi drei Stufen von Lehrern gab: Rab, Rabbi, Rabuni. Dann wäre quasi Rabuni die höchste Stufe eines Lehrers. Er spricht ihn als Lehrer, als Meister an. In der Schatzsuche, die Volker schon erwähnt hat, dieser Männer. Hauskreis, da beschäftigen wir uns auch mit den Namen Gottes. Und einer von den Namen Gottes ist Adonai. Das ist der meistgenannte Name in der Bibel. Und Adonai bedeutet auch Meister. Meister, Gebieter, Herr. Und Philipp ist auch da, der hat es so schön beschrieben, als wir zusammen waren letzte Woche. Der Lehrling neben seinem Meister. Wenn der Meister irgendwas erklärt, weiß ich, wie man feilt, ne, dann sagt der Lehrling nicht, aber man könnte doch auch so und so und so, sondern der Meister zeigt es und der Lehrling soll es genau so nachmachen. Das ist das Verhältnis von Lehrling zu Meister. Genau so machen, wie es der Meister vormacht. Und Jesus ist der Meister, das hat Bartimäus erkannt. Was können wir von dem Mann lernen, von Bartimäus? Auch wir dürfen und wir sollen rufen zu Gott in unserer Not. Psalm 50, Vers 15, diese Telefonnummer von Gott. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten. Oder Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dieses, also das kann man von Bartimäus lernen, zu Gott zu rufen und dann, egal was die anderen um uns herum sagen, lass dich durch nichts abhalten, zu Gott, zu Jesus zu kommen, deine Anliegen vor Gott zu bringen. Lass dich durch nichts abhalten, zu Jesus zu kommen. Es ist ganz normal, dass Dinge kommen werden, die dich abhalten wollen. Lass dich nicht abhalten, zu Jesus zu kommen. Das ist, wenn man so will, so die erste Ebene der Geschichte. Das tatsächliche Wunder, da war einer physisch blind, er schreit zu Jesus, egal was die Leute sagen, und Jesus heilt ihn und er folgt Jesus nach. So die erste Ebene. Gehen wir zur zweiten Ebene. Es gibt ja nicht nur physisch Blinde, es gibt auch geistlich Blinde. Markus 8, Vers 17 und 18. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Versteht ihr noch nicht, begreift ihr noch nicht, habt ihr noch euer verhärtetes Herz, habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Augen und seht nicht, das ist blind sein. Ihr habt Augen und seht nicht, ihr seid blind. Oder in Matthäus 13, Vers 13 bis 17, da erklärt Jesus seinen Jüngern, warum er in Gleichnissen redet, am Beispiel von dem Gleichnis vom Sämann. Und Jesus sagt da, Matthäus 13, ab Vers 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören, denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Also es gibt nicht nur physische Blindheit, die Jünger waren ja nicht alle blind, sondern es gibt geistliche Blindheit. Und wenn man so will, in unserer Geschichte war Bartimäus der Einzige, der geistlich sehend war. Die anderen waren geistlich blind. Es gibt geistliche Blindheit. Im Sendschreiben von Johannes an die Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, 17 und 18, geht es auch um dieses Thema. Offenbarung 3, 17 und 18. Denn du sprichst, also die Gemeinde in Laodicea: Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Die sehen nicht mehr scharf, die sehen vielleicht noch verschwommen. Was könnte das sein, Augensalbe, die die auftragen sollten? Zum Reinigen der Augen? Das Wort Gottes. Jesus hat ja auf den Boden gespuckt manchmal, vielleicht auch so ein bisschen Schleim. Das Wort Gottes ist, denke ich, richtig. Das Wort Gottes reinigt, und das Wort Gottes macht von blind zu sehend. Zum Beispiel im Psalm 119, Vers 105 steht: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort macht es dunkel hell, dunkel hell. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort macht sehend. Und es hätte der Gemeinde in Laodicea geholfen, sich anhand der Bibel anzuschauen. Sie haben gedacht, sie wären reich. Ich weiß nicht, welche Teile der Bibel sie schon vorliegen hatten, aber anhand der Bibel hätten sie sich einordnen können, wo sie stehen. Und dasselbe gilt für uns. Prüfen wir uns immer wieder am Wort Gottes. Wo stehe ich persönlich? Bin ich reich? Wo steht meine Familie? Wo steht meine Gemeinde? Ehrliche Diagnose anhand der Bibel, das ist wichtig. Augensalbe auftragen. Geistliche Blindheit, geistlich schlecht sehen. Und Paulus ist das Paradebeispiel für diese geistliche, aber auch physische Blindheit. Er verfolgt ja die Gemeinde und reitet auf Damaskus zu und Jesus begegnet ihm und er wird tatsächlich auch physisch blind. Davor war er nur geistlich blind. Und er wird blind nach Damaskus geführt, der Ananias betet für ihn und er wird sowohl geistlich als auch physisch sehend. Das wird in Apostelgeschichte 9 beschrieben, die Bekehrung von Saulus zu Paulus. Und viel, viel später verteidigt sich Paulus vor Agrippa. Das steht in Offenbarung 26 und da lese ich die Verse 15 bis 18. Apostelgeschichte 26, nicht Offenbarung natürlich. Apostelgeschichte 26, 15 bis 18, da erzählt Paulus genau von dieser Passage, die er bei seiner Bekehrung erlebt hat. Apostelgeschichte 26, Abvers 15, ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen. Denn damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also Paulus wurden die Augen geöffnet, damit er jetzt anderen die Augen öffnen soll. Ich sende dich unter das Volk und unter die Nationen, um ihnen die Augen zu öffnen. Das ist sein Job. Nachdem ihm die Augen geöffnet wurden, anderen die Augen zu öffnen, denn es gibt leider einen Gegenspieler, der verdunkeln will, der verschleiern will. Das steht zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 3 bis 6. 2. Korinther 4, 3 bis 6. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in euren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden und mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also der Gott dieser Weltzeit hat die Sinne verblendet. Der Teufel verdunkelt, verblendet und Gott lässt es Licht werden. Und es ist immer ein Wunder, wenn quasi von Dunkelheit zu Licht, von blind zu sehend, wenn dieser Wechsel stattfindet. Und das ist die zweite Ebene der Geschichte, diese geistliche Blindheit und das Erkennen, dieses Rufen zu Jesus, Kyrie eleison, König, erbarme dich, ich brauche Jesus, das Rufen nach ihm und er hört uns, bleibt stehen, ruft uns zu sich und schenkt, dass wir sehen können, dass wir geistlich sehen können, dass wir es erkennen können. Für dieses zweite Sehen können braucht es auch ein Wunder. Von blind zu sehend braucht es immer ein Wunder. Und jeder Weg mit Jesus beginnt mit so einem Wunder von blind zu sehend. Zu dieser zweiten Ebene ist mir dann noch eine andere Geschichte eingefallen, die nicht im Markus-Evangelium steht. Die erzähle ich euch nur, ihr kennt sie wahrscheinlich. Als Jesus von Samaria nach Galiläa unterwegs ist, kommt er in einem Dorf vorbei und irgendwie vor dem Dorf oder hinter dem Dorf, keine Ahnung, begegnen ihm 10 Aussätzige, die durften ja eigentlich nicht in die Orte rein. Und auch die brüllen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Ähnlich wie der Bartimäus haben die vielleicht gebrüllt. Und Jesus schickt sie los zu den Priestern, dass die Priester sie als rein einstufen sollen. Und auf dem Weg passiert tatsächlich dieses Wunder, sie werden rein. Der Aussatz ist weg, aber nur einer kehrt zu Jesus zurück und sagt, danke, danke für dieses Wunder. Nur einer, und das war noch ein Samariter. Solche undankbaren Bengel. Ne? Nur einer, 10%, unglaublich. Wie oft sagen wir danke für die Wunder, die Jesus bei uns tut? Wie oft sagen wir danke für dieses von blind zu sehend Wunder in unserem Leben? Danke für dieses Wunder, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und ein weiterer Aspekt von diesem geistlichen Sehen ist der Mantel. Jesus ruft den Bartimäus zu sich und dann heißt es in Vers 50, er warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Der Mantel oder Kleidung generell stehen in der Bibel für Leiblichkeit, für unseren Leib, unseren Körper. Das kann man an verschiedenen Geschichten in der Bibel sehen. Josefs Geschichte zum Beispiel, Josef hat ja ganz markante Kleider. Und auch Jesus, die Kleider von Jesus spielen eine Rolle. Als er seinen Körper, sein Leib aufgibt, werden seine Kleider verteilt unter den Römern. Also die Kleider, ist eine Bedeutung auf den Leib. Und das kann man, denke ich, auch in dieser Geschichte sehen. Der Mantel hat eine Bedeutung, er schmeißt den Mantel weg. In Römer 12, Vers 1 steht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich ermahne euch, eure Leiber darzubringen als ein Opfer, euren Mantel darzubringen als ein Opfer. Bartimäus wirft seinen Mantel weg, als er zu Jesus kommt. Oder eine andere Stelle, das ist der Taufspruch von David gewesen, Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Der Mantel muss weg. Das gehört zum geistlichen Sehen dazu. Der Mantel muss weg. Ich muss mein altes Leben, mein Bettlerleben hinter mir lassen. Beim Bettler klingt es ja sehr plausibel, sehr klar, dass der sein Bettlerzeug hinter sich lassen soll. Aber wir hängen manchmal noch sehr an unserem Bettermantel, an unserem alten Mantel. Bartimäus lässt den Mantel fallen und kommt zu Jesus. Ich denke, und viele Bibelausleger sehen das auch so, es gibt noch eine dritte Ebene in der Geschichte. Und die wird auch an ein paar Stellen angedeutet. Also wir haben das physische Blindsein, das geistliche Blindsein. Und jetzt die dritte Ebene. Vers 49 heißt es, Jesus stand still. Das kommt ziemlich selten vor in der Bibel. Damals, als Jesus auf der Erde unterwegs war, natürlich ist er öfter mal stillgestanden. Aber in der Bibel kommt es nicht so oft vor. Wenn man dran denkt, wo Jesus momentan ist, wo befindet sich Jesus aktuell? Sitzen zur Rechten Gottes, genau. Das ist sein Platz, wird auch in Markus beschrieben, Markus 16, Vers 19, bei der Himmelfahrt. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Da ist sein Platz, er sitzt. Und es gibt aber ein paar Momente, da steht er auch auf. Und ein dieser Momente ist uns beschrieben bei der Steinigung von Stephanus, Apostelgeschichte 8. Da heißt es, er aber voll Heiligen Geistes, der Stephanus, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Also normal sitzt er zu Rechten Gottes, da steht er. Und Jesus steht auch in unserer Geschichte. Damals stand er und hat den Stephanus zu sich gerufen. Auch in unserer Geschichte steht Jesus. Ein weiterer Indiz für diese dritte Ebene ist auch wieder der Mantel. Jesus ruft den Bartimäus zu sich und er wirft den Mantel weg und kommt zu Jesus. Der Mantel, ich habe es schon gesagt, steht für den Leib, für Leiblichkeit, für unseren Körper. Bartimäus schmeißt den Mantel weg, der fällt wahrscheinlich in Dreck irgendwo, egal. Er will zu Jesus, Er will endlich sehen, scheiß auf den Mantel, der ist jetzt egal. Und es führt zu der dritten Art des Sehens, zu einer Art, die wir noch nicht haben. Es ist beschrieben zum Beispiel im Hohelied der Liebe von Paulus, 1. Korinther 13, ab Vers 12. Da sagt Paulus, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Jetzt sehen wir ihn in einem Spiegel. Spiegel waren damals nicht so wie heute, dass man so jeden Pickel genau sehen kann, sondern eher so Blech, so schemenhaft konnte man sich erkennen. Und Paulus, der hat wirklich extrem viel Erkenntnis gehabt. Der hat Jesus persönlich gesehen, Jesus ist ihm begegnet. Und Paulus sagt, ich erkenne nur stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Wann ist dann? Wenn wir bei ihm sind. Wenn er uns zu sich gerufen hat. Dann werden wir wirklich sehen. In 2. Korinther 5, 6 bis 8 ist eine ähnliche Stelle. 2. Korinther 5, 6 bis 8. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern, um daheim zu sein bei dem Herrn. Wir wünschen, aus dem Leib auszuwandern, den Mantel abzustreifen und dann endlich nicht mehr im Glauben, sondern im Schauen zu leben. Also das wirkliche Schauen, das kommt erst noch. Das wirkliche Augenöffnen kommt erst noch. Und die letzte Stelle, die ich lesen möchte, ist in 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. 1. Johannes 3, 1 und 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Das ist das geistliche Sehen, also die zweite Ebene. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die dritte Ebene. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Es ist unfassbar und es kann in der Bibel nur angedeutet werden, weil es mit nichts hier auf der Welt vergleichbar ist. Die dritte Art zu sehen, Jesus bleibt stehen, wie bei Stephanus, ruft uns zu sich, entweder bei der Entrückung oder wenn wir sterben, wir schmeißen unseren Mantel in den Dreck und kommen zu Jesus und werden sehen, wie wir noch nie gesehen haben. Das ist die dritte Ebene vom Sehen. Ich fasse nochmal zusammen, drei Ebenen. Erste Ebene, die reale Geschichte vom physisch blinden Bartimäus zu diesem Heilungswunder und der Nachfolge von Bartimäus. Dieser Aufruf, trau dich, rufe zu Jesus, lass dich nicht aufhalten von nichts und niemand. Und dann das Wunder des Sehens bei der Bekehrung. Bei Amazing Grace heißt ja, I was blind, but now I see. Das geistliche Sehen. Und hier die Aufforderung, wenn sich das angesprochen hat, dann mach es fest, lass dich eintragen in das Buch des Lebens, dass du geistlich sehen kannst. Gib dein Leben, dein Leib als lebendiges Opfer. Dieser Mantel spielt eine Rolle. Streif den ab, gib ihn als lebendiges Opfer hin. Die Frage nach dem Danken, wie viel? 10% sagen nur Danke. Stell dich zur Verfügung mit deinem Leib und auch die Frage nach der Augensalbe aus der Offenbarung. Wie scharf sehe ich? Wie oft trage ich Augensalbe auf? Das geistliche Sehen und dann die dritte Ebene, das letztendliche Augenöffnen, was noch aussteht, wenn Jesus uns wirklich zu sich ruft, wenn Jesus stillsteht, uns zu sich ruft, wir ihn sehen dürfen, wie er ist, wir diese irdische Hülle abstreifen und Sehen eine ganz neue Dimension bekommt, die wir uns jetzt noch überhaupt nicht vorstellen können. Also ich glaube, die Bartimäus-Geschichte hat uns viel zu sagen, vom Blinden zum Sehenden. Amen.